Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast in einem komplett verrückten Fußballjahr. Die Bayern ohne Titel, Leverkusen durchbricht die Titeldürre mit dem Double und die englische Nationalmannschaft könnte jetzt nach 58 titellosen Jahren tatsächlich Europameister werden. Das ist eine Konstellation, hat wahrscheinlich kaum jemand erwartet. Pitt, du doch wahrscheinlich auch nicht vor der Saison, oder?
Ganz im Gegenteil, ich habe sogar geflucht über die Engländer, weil ich die in der Vorrunde gesehen habe. Diesen Anti-Fußball, nur Ballgeschiebe, Langeweile pur. Da haben sogar Zuschauer Trinkbecher nach dem Trainer geworfen, weil sie es leid waren, wie die aufgetreten sind. Und am Mittwochabend war ich im Westfalenstadion, habe die Engländer gegen die Niederländer gesehen und war ganz begeistert, was für einen tollen Fußball die spielen können. War ja auch klar mit dieser Truppe. Southgate hat sie endlich mal von alleine gelassen. 2-1 gewonnen, jetzt Finaleinzug. Zum ersten Mal sind die Engländer in einem Finale außerhalb der Insel. Hat es auch noch nie gegeben. Daran sieht man schon, das ist historisch. Zweite Mal in Folge im EM-Finale. Vielleicht bringen sie ja diesmal ein bisschen Silber mit nach Hause. Gary Lineker wird sich ja darüber freuen. Er hat gesagt, ich ertrage diese Langeweile des englischen Fußballs. Hauptsache, wir gewinnen mal was und nicht die Deutschen. Kann ich nachvollziehen, ja. Ich habe gestern viele englische Fans gesehen am Bahnhof. Ich bin noch in der Nacht dann zurück nach Hamburg. Und die sahen alle erstens betrunken und zweitens sehr, sehr glücklich aus.
Die beste Kombination, die es auf jeden Fall gibt. Was noch für England vielleicht als Europameister spricht, wenn nicht nur die bierseligen Fans, das besprechen wir heute hier im Fever Pitch Podcast.
Also darf ich kurz was festhalten? Ja, natürlich. Ich sag glücklich und betrunken und du kommst dann auf unseren Gast zu sprechen. Das ist jetzt ein kausaler Zusammenhang. Ob der ihm
glücklich
das gefallen
wird. Deshalb wollte ich noch ein bisschen weiter drumherum reden, damit dieser kausale Zusammenhang nicht gleich wieder...
Nein, in Medias richtig drumherum reden. Wir sind hier im Podcast bei Fever Pitch, da kommt man auf den Punkt, Malte. Also,
gut, dann kommen wir auf den Punkt und kommen auch zu unserem Gast. Glücklich und betrunken, weiß ich nicht. Glücklich sieht er auf jeden Fall aus, Holger Schmidt. Lange Jahre für den SID und für DPA in der Fußballwelt unterwegs, mittlerweile in die Beraterbranche gewechselt. Hallo Holger.
Hallo, grüßt euch.
Holger, du hast dem Sportjournalismus aber nicht den Rücken gekehrt, weil dich die Vorrunde der Engländer so genervt hat.
Nee, natürlich nicht. Wobei, ich will jetzt nicht den Klugscheißer geben, aber ich habe tatsächlich vor der Saison auf Leverkusen als Meister getippt und habe vor der EM auf Spanien gegen England als Finale getippt mit England als Europameister.
Okay, kannst du mir ganz kurz die Lottozahlen nennen für Samstag? Ja, aber, bitte, nur 6 Stück reicht mir.
Aber nach dem ersten Gruppenspiel der Engländer habe ich gedacht, oh Gott, was hast du da gemacht? Du hast offenbar gar keine Ahnung. Und ich habe sie dann gegen Slowenien auch im Stadion gesehen. Das war wirklich fürchterlich und... Ja, gestern war es natürlich ansehnlich, aber wie sie da hingekommen sind, hat mich eher so an Deutschland 82 und 86 erinnert.
Ja, bei den besten lernen, könnte man doch fast sagen.
Ja, und vor allem die gewinnen Elfmeterschießen, ja, gegen die Schweiz. Nicht ein einziger Fehlschuss. Ich habe danach getwittert, so deutsch habe ich die Engländer noch nicht gesehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich zum ersten Mal Europameister werden.
Das Thema des Tages.
Ist das völlig abwegig gegen Spanien, Holger? Weil die Spanier, seien wir ehrlich, haben ja die beste Mannschaft des Turniers und haben mehr oder weniger auch zu Recht gegen Deutschland gewonnen. Kann man ja drüber streiten, aber auf jeden Fall nach Deutschland mindestens die zweitbeste Mannschaft. Hat England überhaupt eine Chance?
Ja, eine Chance haben sie natürlich. Also klar ist jetzt auch mein Favorit Spanien unter normalen Umständen. Also auch so konstant, wie sie gespielt haben, alle 6 Spiele gewonnen. Sie haben auch die Unterschiedsspieler. Sie haben gegen Frankreich den frühen Rückstand verdaut. Also spricht wirklich eigentlich alles für Spanien. Aber die Engländer haben natürlich jetzt zumindest gezeigt, dass sie sich so ein bisschen an den Gegner anpassen können. Das war so nach der Vorrunde und dann gestern die Steigerung. War so ein bisschen unter dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und am Sonntag müssen sie dann mal richtig hochspringen. Bin mal gespannt, ob sie das können. Mit der Mannschaft grundsätzlich sicher ja. Ja, Southgate, das war ein bisschen schwierig während des Turniers, aber der wird sich, also ist eigentlich schon ein guter Taktiker, wird sich für Sonntag was einfallen lassen. Trotzdem würde ich Spanien als klaren Favorit ansehen.
Ich bin gestern in die Pressekonferenz gegangen und war mit dem festen Vorsatz reingegangen, ich bin jetzt sauer auf den, weil schlechter Fußball und trotzdem im Finale, das ist so im Widerspruch zur deutschen Mannschaft, die hat gut gespielt und ist nicht im Finale, sogar im Viertelfinale ausgeschieden. Und dann kommt er so wahnsinnig sympathisch rüber, überhaupt nicht großkotzig, er hätte ja auch sowas wie Genugtuung ausstrahlen können, dass er so viel Kritik bekommen hat und ist erfolgreich, ja. Aber wirklich sehr, sehr demütig und er sagt auf die Frage, ob man überhaupt eine Chance hätte gegen diese Spanier, sagt er, es ist Finale. Ich übersetze das jetzt mal so frei, da kann alles passieren. Ich würde mich nicht wundern, wenn er die Spanier auch noch aufs Kreuz legt, so wie alle anderen. Man muss sich ja nun mal die Zahlen angucken. Er hat in keinem Spiel mehr als einen Treffer kassiert. Das spricht ja schon mal für die Defensive, für seine taktische Ausrichtung. Hat allerdings nach vorne immer nur, genau richtig, was du sagst, immer nur so hoch springen, wie man muss, mit maximal einem Torunterschied gewonnen. Also noch nicht mal ein Hurrasieg dabei. Ja, das sind wahrscheinlich die neuen Engländer, vor denen muss man sich in Acht nehmen.
Also das war natürlich sehr, sehr, sehr pragmatisch, wie er vorher hat spielen lassen. Und bei einer Mannschaft mit Kane, Bellingham, Saka, Foden würde mir das so ziemlich als letztes einfallen, die jetzt in erster Linie stabil aufzustellen, aber ja, vor allem halt auch dann noch in den Phasen gegen die schwächeren Gegner. Und gegen Slowakei wäre es ja dann auch tatsächlich fast schief gegangen. Aber ja, unterm Strich, der Erfolg gibt ihm recht und auch über vier Turniere jetzt, also zweimal bei der EM im Finale, bei der WM einmal Dritter, einmal Viertelfinale, also der hat schon Erfolg, natürlich auch wegen der guten Mannschaft, aber im Endeffekt, ja, scheint der offenbar doch das Richtige rauszuholen, wenn auch auf etwas kuriosen Wegen.
10 Minuten vor Abpfiff stand es ja 1-1 noch. Also stand es zu befürchten, dass man in die Verlängerung und womöglich ins Elfmeterschießen geht. Und dann wechselt er Harry Kane, seinen Kapitän, aus. Also den Mann, der ja am besten von allen da Elfmeterschießen kann. Ich habe nur da oben auf meinem Presseplatz gesessen und habe gefragt, ist der eigentlich ganz bekloppt? Wie kann man denn sowas machen? Und er bringt den Watkins rein und dieser Watkins schießt dann das Siegtor. Ich glaube, das nennt man Fortune, oder Malte, wie würdest du das bezeichnen?
Ich würde mal sagen, entweder Fortune oder der weiß ganz genau, was seine Jungs können. Übrigens Watkins, ich habe öfter mal bei den Kollegen von The Rest is Football reingehört, Gary Lineker und Co., die den tatsächlich sogar gefordert haben im Vorfeld dieses Spiels schon, dass Ollie Watkins doch vielleicht mal die ein oder andere Minute kriegen muss. Also die scheinen alle so ein ganz gutes Näschen gehabt zu haben. Und Southgate hat es jetzt tatsächlich gemacht, ihn zu bringen und damit den Sieg eingewechselt. Also ich würde es nicht so negativ mit, der hat nur Glück. Der weiß ganz genau vielleicht, was er da tut. Und offensichtlich ja auch in den anderen Ergebnissen. Denn Holger, du hast deine Bilanz ja eben über vier Turniere dann zum Besten gegeben. Das scheint ja irgendwie, irgendwas scheint er ja zu haben, auch wenn es eben nicht unansehnlich ist. Im Golf sagt man, die Scorekarte hat keine Bilder, also mit anderen Worten, wie eine gute Runde zustande kommt, ist wurscht, das Resultat am Ende zählt.
Ja, vor allem, man muss ja sagen, er hat ja nicht nur Kane rausgenommen, er hat Kane und Foden in der 80. Und da habe ich mir eher Gedanken gemacht, ob er überhaupt noch bis ins Elfmeterschießen kommt. Und dann von den beiden Neuen, die dann auch jetzt nicht die namhaftesten Spieler waren, gibt der eine die Vorlage und der andere macht das Tor. Also ein glücklicheres Händchen kannst du ja nicht haben. Und entgegen seiner sehr, sehr unriskanten Art während des ganzen Turniers ist er jetzt hier mal all in gegangen und hat gewonnen. Also Respekt, absolut.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, ja. Wir sind ja begeistert von der deutschen Mannschaft, wie toll sie gespielt hat. Manchmal so ein bisschen gewackelt, am Ende dann doch immerhin ins Viertelfinale gekommen, das beste Ergebnis seit 8 Jahren. Was wäre euch lieber gewesen, dass wir gerumpelt hätten, wären aber dafür ins Finale gekommen oder so toll auftreten, dass alle begeistert sind? Ja, leider hat es gegen Spanien nicht gereicht. Welcher Weg wäre euch der lieber gewesen?
Ich habe mir ja in der Vorbereitung hier auf die Sendung, habe ich mir unsere Sendung vom September nochmal angehört. Und da habe ich tatsächlich gesagt, wenn die ordentlich Fußball spielen, dann können sie von mir aus auch im Viertelfinale ausscheiden, dann werden alle froh sein. Genauso ist es jetzt im Endeffekt gekommen und natürlich
okay,
ist man
bitte jetzt auch die Lottozahlen vom Mittwoch bitte auch schon. Du kannst ja offenbar ganz weit nach vorne gucken.
Natürlich kann man damit jetzt einerseits zufrieden sein, aber ja gut, die Engländer haben jetzt hochgedreht, sie haben ihr Endspiel. Wenn sie da noch mal gut spielen und wenn sie da noch den Titel mitholen, dann würde ich im Endeffekt schon tauschen wollen, ja, trotz allem.
Wir sind aus deutscher Sicht ja auch verwöhnt. Wir haben ja auch in den letzten Jahrzehnten einiges an Titeln geholt. Von daher haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangslage als die Engländer, denen, glaube ich, wirklich mittlerweile völlig egal ist, was passiert, damit diese 58 Jahre Dürre, darauf ist es ja schon angewachsen. Wir erinnern uns an die WM, an die EM 96, wo es dann ja mal gerade, was war das, 30 Jahre waren. Und das wurde ja immer, immer weiter gezählt. Auch der Song von den Lightning Seeds wurde ja dann auch nochmal umgedichtet. Und
Football
wurde
is coming länger. Home für die genau. Jüngeren unter uns, ne?
So, ne? Ganz genau. Football is coming home. Und jetzt kommt er vielleicht nach Hause, dann nochmal fast 30 Jahre später. Also, ich glaube, denen ist mittlerweile völlig egal, wie es passiert.
Hauptsache,
es passiert.
Ehrlich gesagt, genau das ist ja, was die jetzt gerade so gefährlich macht. Ich weiß noch, 96, ich war bei der Europameisterschaft, da stand das Halbfinale gegen Deutschland bevor, große Schlagzeile auf der Sun, Surrender, gebt auf und dann Gascoigne mit Stahlhelm, also mit dem britischen Suppenschüssel auf dem Kopf, ja, so ganz großkotzig, für die war klar, dass sie ins Finale kommen. Jetzt ist das ganz anders. Devoter, aber erfolgreicher. Das scheint irgendwie, sag mal, der neue Weg des englischen Patienten zu sein, nicht so breitbeinig aufzutreten, sondern einfach die Ergebnisse viel sprechen zu lassen und die Kritiker da draußen, dafür gibt es ja auch in England noch viel mehr als in Deutschland, reden zu lassen und zurückzuschlagen ohne Genugtuung. Das scheint der Mannschaft offenbar zu bekommen. Dass die Mannschaft Superstars hat, vorneweg Kane und Bellingham, ist ja ganz klar. Aber jetzt ist sie auch als Mannschaft nach vorne aufgetreten. Die Niederländer sind ja nur glücklich in die Führung gegangen. Super Schuss gewesen, klar, von Simmons. Aber die Engländer haben ja völlig verdient nach 90 Minuten das Spiel für sich entschieden. Und das ist eine Qualität. Ich frage mich, ich habe am Dienstag geschrieben, als ich die Spanier gesehen habe, da ist eine neue Ära, weil die haben in allen Generationen Superspieler. Wenn man bei den Engländern genau hinguckt, bei denen ist das genauso. Sowohl in der älteren Generation wie bei den ganz Jungen. Die Jugendabteilung arbeitet rund um die Uhr. Ist das vielleicht auch ein Zweikampf, der uns auf Jahre beschäftigen wird, zwischen den Talentschmieden aller Spanien und aller England?
Ein Zweikampf wird es, glaube ich, schon deshalb nicht sein, weil es auch die Franzosen gibt. In Deutschland gibt es ja tatsächlich jetzt sogar auch noch mal ein bisschen Hoffnung im Nachwuchs mit der U17-WM. Da sind, glaube ich, auch ein paar richtig gute dabei und Musiala wird es dann auch erst 21. Also einen Zweikampf sehe ich nicht, aber die sind bestimmt auf Jahre ganz weit vorne, alle beide. Da müsste es schon sehr, sehr schief gehen, dass das nicht so kommt. Und im Endeffekt wäre es ja auch nur fair, wenn die Engländer jetzt bei uns den Titel holen. Also wir sind in Italien Weltmeister geworden, haben es den quasi weggenommen. Wir sind in England Europameister geworden. Dafür haben dann die Italiener in Deutschland den WM-Titel gewonnen. Jetzt hätten die Engländer dann, können sich bei uns den EM-Titel zurückholen, den sie damals zu Hause verpasst haben, weil Deutschland gewonnen hat. Die nächste WM in Deutschland gewinnt dann wahrscheinlich Brasilien.
Und wir blieben Rekordeuropameister, ne? Sonst würden ja die Spanier nachziehen.
Mit Spanien zusammen, genau.
Ne? Also dann darf ja ein bisschen egoistisch sein, was da im Olympiastadion passiert am Sonntagabend, ne?
Aber zum Thema Schönspielen und oder nicht Schönspielen und trotzdem gewinnen, erinnert euch an vor 10 Jahren. Per Mertesacker im ZDF, was wollen sie? Mhm. Sollen wir wieder schön spielen und ausscheiden?
Ja, absolut.
Ja.
Gegen Algerien wäre es einmal fast passiert. Also es gibt ja immer, also so wie jetzt England gegen die Slowakei, wobei das ist das Markante, so richtig hatten es die Spanier eben nicht, außer dass sie jetzt gegen Frankreich zurückgelegen haben. Gegen Georgien haben sie sogar auch zurückgelegen, aber da ist ja gar nichts angebrannt. Aber die hatten noch keine schwierige Situation. Und
doch, die Phase gegen Deutschland, als wir völlig überlegen waren. Also da waren sie schon am Rand des Abgrunds, weil sie nach dem 1-0 zurückgeschaltet haben. Den Fehler werden sie nicht mehr wiederholen, ne? Oder?
Ja, das stimmt. Da waren sie zumindest am engsten dran. Die haben jetzt nicht bis kurz vor Schluss zurückgelegen oder so, da waren sie am engsten dran. Aber das ist schon die stabilste Mannschaft. Und also wenn die jetzt nicht am Sonntag da reingehen und denken, sie haben schon gewonnen, dann sollten sie es normalerweise holen.
Wie könnte man die aus eurer Sicht denn schlagen? Wie sollte England das angehen? Wieder eher forsch nach vorne, um die Spanier zu beschäftigen? Also vielleicht auch wie die Deutschen das in der besten Phase dann auch gemacht haben? Oder was das Falscheste wäre, war wahrscheinlich hinten reinstellen und die man irgendwie machen lassen?
Ja, hinten reinstellen wäre total falsch. Also wenn du die Spanier spielen lässt, dann wird es normalerweise gute Nacht. Ich glaube auch nicht, dass sie so super konteranfällig sind. Also du musst schon mitspielen, so wie du es jetzt gegen die Holländer auch gemacht hast.
Also so haben es ja auch gestern die Engländer gegen die Niederländer gemacht. Sie wussten, wenn man die Niederländer einmal rollen lässt, dann läufst du dem Ball nur hinterher. Sie haben die Initiative ergriffen. Ich glaube, die Engländer waren in der gegnerischen Hälfte so häufig wie während des gesamten Turniers vorher nicht zusammen, ne? Und haben wirklich das Spiel gestaltet, Ball laufen lassen, Foden immer zwischen die Linien gegangen, Kane sehr flexibel, auch außerhalb des Strafraums. Damit war immer Unruhe her. Das hatte ich vorher tatsächlich nur so bei den Spaniern gesehen, mit diesem Wechselspiel über außen und in der Mitte. Und das hat die Niederländer beschäftigt und sie kamen ganz selten nur nach vorne. Ja, sie hatten auch ihre Chance. Dass Niederländer werden immer Chancen dann irgendwie kreieren können, aber eben doch nicht in der Masse, wie es zu befürchten war, nachdem man die anderen Partien gesehen hat. Und so ähnlich werden die Engländer es auch gegen die Spanier machen müssen. Du musst versuchen, die Initiative zu ergreifen, weil die Spanier sind hinten anfällig. Das haben wir gezeigt, als endlich Andrich reinkam, für Emre Can und damit eine Stabilität neben Kroos hergestellt war und wir deswegen den Mumm hatten, auch in die spanische Hälfte zu gehen. Und da hatte Füllkrug in Summe schon seine 3 Chancen gehabt und du musst sie halt dann 3 Euro ins Phrasenschwein dann natürlich auch reinmachen, diese Dinger, wenn du dann gewinnen willst, ist ja klar. Ich glaube, da wird Kane schneller seine Chancen nutzen, wenn sie sich dann ergeben. Und wenn die dann so reingehen und das wird das Southgate jetzt entschlüsseln, dann bin ich mal gespannt, wie die Spanier darauf reagieren, ob sie da auch ein Gegengift dafür haben. Wenn sie das Spiel selbst machen dürfen, dürfen den Ball rotieren lassen, diese Mischung aus Digitaka und Flügelspiel, dann wird es schwer für die Engländer. Dann weiß ich nicht, ob sie da stabil genug sind. Wahrscheinlich ja, aber dann wird es halt ein kotzlangweiliges Spiel.
Die haben natürlich auch Maschinen hinten drin, so wie Kyle Walker, der natürlich gestern sensationell gespielt hat und auch noch unfassbar schnell ist. Aber was mir gestern gekommen ist, ohne dass ich das irgendwie jetzt statistisch unterlegen könnte, aber ich find's sehr interessant, wenn sich so zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen und dann geht eine Mannschaft früh in Führung, so wie die Holländer, die Niederländer gestern, dann denkst du normalerweise so, das gibt denen jetzt Wind unter die Flügel. Aber sehr, sehr oft passiert genau das Gegenteil, dass die andere Mannschaft denkt, oh, wir müssen jetzt was machen und kommt dadurch ins Spiel und nimmt dann diesen Schwung mit, so wie es die Engländer gestern gemacht haben. Und sehr, sehr oft bei Mannschaften auf Augenhöhe habe ich irgendwie das Gefühl, so ein frühes Tor schadet eher der Mannschaft, die führt, kurioserweise, für den weiteren
Spiel. Aber hast du eine Erklärung dafür, warum die beiden Halbfinalspiele wesentlich packender waren als drei der vier Viertelfinalspiele? Die waren ja, bis auf das deutsche Spiel gegen Spanien, ja alle drei langweilig. Und die beiden Halbfinals am Dienstag und Mittwoch, das war toller Fußball. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war Spannung, da war Klasse drin, da war Tempo drin. Ja, ich verstehe es noch nicht ganz, warum man nicht von Anfang an so spielt. Habt ihr eine Erklärung?
Weil die Franzosen ja auch eben in der bis dahin jetzt sich nicht mit Ruhm bekleckert haben und wirklich für ihre Verhältnisse sehr, sehr unspektakulär gespielt haben. Das hat sich dann, glaube ich, einfach entwickelt, wenn dann wirklich vier so großartige Mannschaften aufeinandertreffen und dann natürlich jeweils noch durch frühe Tore begünstigt und dann fallen so ein bisschen die Hemmschwellen. Aber so ganz erklären kann man es, glaube ich, nicht.
Ja, Spielverlauf denke ich auch, dass der da beigetragen haben wird. Und dann natürlich die Tatsache, es ist ein Halbfinale, es geht ums Finale. Jetzt muss man vielleicht nochmal richtig was machen, nachdem man im Viertelfinale vielleicht dann auch noch ein bisschen Vorsicht hat walten lassen, um eben sich den Traum vom Halbfinale und der Chance aufs Finale nicht nehmen zu lassen. Aber das ist natürlich jetzt auch ziemlich viel Kaffeesatzleserei. Was mir bei diesem Duell Spanien gegen England noch in den Sinn gekommen ist, war das legendäre Zitat von Cesar Luis Menotti, der Trainerlegende, der ja den Fußball in linken und rechten Fußball eingruppiert hat und gesagt hat, also der linke Fußball ist der kreative, der schöne, der die Herzen begeistert und der rechte Fußball ist der vor allen Dingen auf das Ergebnis schielt. Würdet ihr diesen Gegensatz für das Spiel am Sonntag vielleicht auch als Überschrift nehmen, dass man sagt, linker Fußball, das sind die Spanier, rechter Fußball ist dann eher dieses pragmatische Englische?
Also ich kannte dieses Zitat nicht von Menotti, also vielen Dank dafür, wieder was gelernt von ihm. Ich habe andere Dinge von ihm gelernt, aber das kannte ich nicht. Ich denke immer bei rechts und links immer sofort in politischen Kategorien und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die politischen Kategorien so passend sind, ja, aber dass da ein Gegensatz ist zwischen Pragmatismus und Kreativität, das glaube ich auch, das ist ein Duell der Gegensätze. Da treffen zwei unterschiedliche Fußballkulturen aufeinander. Die Engländer waren immer irgendwas und nichts Richtiges, ja, irgendwie haben sie ihren Stiefel runtergespielt, meistens müde von der Premier League Saison und jetzt haben sie wenigstens einen Stil, der vielleicht nicht schön ist, aber erfolgreich. Die Spanier machen das, was sie am besten können. Sie spielen fast wie Kinder mit dem Ball und sehen zu, dass sie irgendwann den Ball reinkriegen. Sind nicht die effizientesten in der Torausbeute. Das wird Spaß machen. Welche Kultur sich da durchsetzt. Ich glaube, die erste halbe Stunde wird langweilig werden, weil man erstmal sehen will, wie der andere wirklich auftritt und agieren möchte. Aber dass es ein Duell der Gegensätze ist und deswegen eine Spannung erzeugt, davon bin ich auch überzeugt, ob das jetzt rechts oder links ist, oben oder unten, keine Ahnung, aber das wird schon spaßig werden.
Also ich halte mein Lieblingszitat von Johann Cruyff dagegen, Qualität ohne Ergebnisse ist sinnlos, Ergebnisse ohne Qualität sind langweilig. Also wenn du Europameister werden willst, dann sollst du bitte beides bringen. Die Engländer haben es jetzt noch gemerkt, aber ich glaube, am Sonntag werden sie sich auf keinen Fall durchwurschteln können. Also da müssen sie eher so spielen wie gestern, sonst haben sie bestimmt keine Chance. Das wird gegen die Spanier nicht gut gehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es zumindest am Sonntag so der große Unterschied der Gegensätze sein wird, weil die Engländer halt einfach mitspielen müssen.
Also wenn ihr zwar hier mit Sprüchen hier auftrumpft, muss ich natürlich auch meinen Spruch hier von Menotti noch loswerden, was mich geprägt hat. Er sagte immer, Fußball, das Geheimnis des Fußballs ist die Mischung aus Raum, Zeit und Täuschung. haben uns die Engländer die ganze Zeit getäuscht, um es mal im übertragenen Sinne zu interpretieren, dass sie viel mehr können, als sie gezeigt haben, und wir sind alle überrascht, wie gut sie eigentlich sind?
Ja, Sepp Herberger hat ja mal 54 ein Spiel absichtlich verloren, um den Gegner zu täuschen, und hat dann das Endspiel gegen den gleichen Gegner gewonnen. Also das wäre natürlich schon heftige Zockerei, aber ausschließen würde ich das auch nicht.
Naja, gut, planen kannst du es ja nicht. Also das ist ein Fallrückzieher, kannst du nicht planen in der allerletzten Sekunde gegen die Slowakei. Und das passiert ja nur, weil den Engländern 6 Minuten Nachspielzeit geschenkt worden sind und keiner weiß, wo die eigentlich hergekommen sein sollen. Ne? Das sind immer so Punkte. Aber die Frage mal anders gedreht, sind die beiden richtigen Mannschaften im Finale, wenn man das ganze Turnier mit 24 Mannschaften sieht?
Ja, natürlich nicht. Dafür haben wir jetzt zu viel über die Engländer gesprochen. klar, wenn der Baum anders gewesen wäre, hätte ich mir jetzt Spanien-Deutschland gewünscht. Ansonsten gab es jetzt eigentlich gar nicht so das Team, das mich super über die Strecke fasziniert hat. Also die Holländer immer mal. Ja, außer Spanien, genau. Außer Spanien gab es keinen. Also ich wüsste jetzt nicht, wer der eine sein muss, wo man sagt, der hätte es jetzt unbedingt. Also wie gesagt, Deutschland noch am ehesten. Aber die Holländer immer nur punktuell, die Engländer jetzt wirklich nur gestern, die Franzosen so gut wie gar nicht. Portugal hat eine sensationelle Mannschaft, da kam irgendwie auch ein bisschen wenig von Italien vom ersten Tag an. Also das ist jetzt nicht, es gibt nicht die zweite Mannschaft, wo ich sage, die wäre der logische zweite Finalist gewesen.
Wenn ich am Bahnhof stehe und dann mal so höre, wie Fußballfans über Fußball reden und keiner enttarnt mich als Fachmann, dann ist man ja besonders ehrlich. Da war fast immer zu hören, wenn man über die deutsche Mannschaft gesprochen hat, es war ein Fehler, dass Füllkrug in der letzten Minute den Ausgleich gegen die Schweiz erzielt hat in Frankfurt. Damit ist man im Turnierbaum genau im Viertelfinale schon auf Spanien gestoßen. Wäre es im Nachhinein klüger gewesen, man hätte das Spiel geschenkt, wie 54, Sepp Herberger, um dort im anderen Teil des Turnierbaums spielen zu dürfen und den Spaniern erst möglichst spät zu begegnen?
Das ist müßig. Also klar, glaube ich, dass sie gegen Italien und England...
Danach ist man ja schlauer.
Ja. Also die Diskussion gab es ja sogar schon vor und während des Spiels. Ne? Das war ja ungefähr klar, worauf es hinausläuft. Natürlich hätten sie gegen England und Italien, wobei Italien ja auch immer so ein Fall für sich ist, gerade gegen Deutschland, die haben uns ja auch nie gelegen. Normalerweise wäre das der leichtere Weg gewesen, aber ich weiß nicht, wenn du das Spiel verlierst, was dann passiert, welche Dynamik dann reinkommt, mit welchem Selbstvertrauen du danach auftrittst und ob du dann gegen die Schweiz verlierst und dann einfach mal nacheinander Italien und England weghaust, da wäre ich auch skeptisch.
Durch dieses Remis hat die Mannschaft ja Rückenwind auch von der Medienseite und von den Fans gekriegt. Wenn die das verloren hätten, ich glaube, dann hätten wir, ich schließe uns mal ein, auch draufgehauen.
Ja. Holger, hinter dir liegen ja 200 Jahre Fußballerfahrung, so ungefähr über dem Daumen geschätzt, ja. Wen siehst du denn als Großnachfolger im deutschen Spiel? Haben wir jemanden wie Rodri oder wie auch immer im Kader, der diesen Platz einnehmen kann von Toni Kroos im Mittelfeld?
Wenn wir den hätten, dann hätte Julian Nagelsmann Toni Kroos gar nicht zurückholen müssen. Also wir haben ja viele Gute da. Wir hatten immer bei der 6 die Diskussion, Gündogan, Goretzka oder Kimmich. Das hat er einfach dann beantwortet mit gar keiner von den dreien. Hat das komplett anders aufgebaut. Ich glaube nicht, dass du jetzt dauerhaft mit Andrich und Kroos da spielst. Auf der Position bin ich wirklich gespannt. Also was wir haben, sind eben Wirtz und Musiala. Das sind so das Äquivalent zu Jamal und Williams. Da sind wir vielleicht noch halbwegs mit aufgestellt. In der Zentrale sehe ich tatsächlich auch eine der größeren Baustellen. Also ich glaube, im Tor werden wir in ein paar Jahren vielleicht Probleme bekommen. Jetzt erstmal, wenn Neuer zurücktreten sollte, dann darf endlich Marc-André Ter Stegen ran. In der Abwehr ist es zumindest, innen ist es okay, außen haben aber viele andere auch noch Probleme. Ich bin gespannt, was nachkommt auf der 6 und an Mittelstürmern. Wenn da was nachkommt, dann wird die Hoffnung, irgendwann einen Titel zu gewinnen, glaube ich, rapide steigen, ja.
Glaubst du, dass Manuel Neuer zurücktritt?
Nein.
Ist es nicht furchtbar?
Ja, ich weiß nicht, was ihn antreibt. Vielleicht ist es insgeheim die Nummer, einfach Marc-André Ter Stegen jetzt nicht das Tor zu überlassen. Und
das wird auch egoistisch mit der Argumentation.
Ja, nein, das wird maximal ein kleiner Randaspekt sein. Also ich meine, das hat ihn ja alles angetrieben dorthin, wo er ist. Also ich finde auch, jetzt ist es gut. Es waren eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr viele, wo man gesagt hat, die haben den richtigen Moment verpasst. Bis hin zu Jogi Löw oder Schweinsteiger, der dann 14 nach dem Spiel seines Lebens vielleicht aus der Nationalmannschaft hätte zurücktreten können und hat dann die EM noch mitgemacht und das den Elfmeter im Halbfinale verursacht, durch den sie dann ausgeschieden sind. Also den richtigen Moment zu finden, ist schwierig. Ich denke, mit 38 sollte er dann wirklich irgendwann mal gekommen sein. Aber dieser etwas irreale Ansatz, den er hat und dieses über jede Grenze gehen, das hat ihn einfach jetzt auch wieder zurückgebracht, weil ich glaube, vor allem in seinem Alter wäre nach der Verletzung kaum noch jemand zurückgekommen. Und von daher macht es ihn auch aus, aber ich würde mir einfach wünschen, dass er jetzt würdevoll sagt, ich hatte eine ganz tolle Zeit und jetzt lass den Marc-André mal ran.
Glaubt ihr denn mit diesem Aderlass, naja, Groß, Müller, wird es jetzt erstmal Probleme geben, den Umbruch dann in der Nationalmannschaft auch zu schaffen, für die Nations League jetzt den Schwung aus der EM mitzunehmen? Oder wird das dann möglicherweise auch so einen kleinen Rückschlag geben, weil eben solche wirklich zentralen Figuren momentan dann eben einfach nicht da sind?
Ja, den Rückschlag wird es geben. Da bin ich voll und fest überzeugt. Aber mir gefällt an Julian Nagelsmann, dass er sagt, das Ziel ist die WM 2026 in Nordamerika. Das heißt, alles, was da drunter ist, da geht es nicht darum, irgendein Nations League Spiel gegen Ungarn zu überstehen und dann irgendwie Flickschusterei, ich benutze ja diesen Namen sehr bewusst, ja, zu betreiben, um scheinbar die Stimmung hochzuhalten. Nein, man muss sagen, alles, was wir tun, hat ein Ziel, das nächste Turnier. Und dazu gehören diese Rückschläge, dazu gehört eine Lernkurve, dazu gehört auch die Erkenntnis, der eine kommt damit zurande, der andere nicht. Deswegen bin ich auch dagegen, Manuel Neuer nur für so ein halbes Jahr und dann gucken wir mal weiter. Nein, der Nagelsmann muss jetzt bekennen, lässt er Neuer spielen, dann auch wirklich mit Blick mit 40 Jahren, wie Buffon-mäßig dann zur WM oder eben nicht, dann aber bitte sofort raus, damit sich Ter Stegen, Nübel oder wer auch immer dann einspielen kann mit der Abwehr. Da muss er jetzt auch konsequent sein. Ne? So ein bisschen durchwuchteln wird so nicht funktionieren. Und es betrifft auch alle anderen Positionen. Alles dem Ziel unterordnen, das nächste Turnier, er hat ja gesagt, Weltmeister wird, kein Konjunktiv, sondern wird. Und das heißt nicht Rückschläge vermeiden aus irgendwelchen Gründen, sondern Rückschläge sogar in Kauf nehmen, um seine Mannschaft kennenzulernen, um Spieler kennenzulernen, wie sie reagieren und dann auszusieben, um dann 26 oder 23, wie viele Spieler es dann sein werden, für den WM-Kader da zu haben, die so eine ähnliche Stimmung verbreiten, nach innen wie nach außen, wie wir das jetzt bei der Europameisterschaft erlebt haben. Wenn Julian Nagelsmann dieses Ziel verfolgt, hat das Konsequenzen für seine Personalentscheidung und das muss er jetzt durchziehen. Es bringt nichts, immer nur jetzt auf sich zu fahren, sondern da muss er schon die große Strategie dann auch auspacken, ist meine Meinung.
Ich habe eben gesagt, wenn es nicht nötig gewesen wäre mit Bezug auf die Position, dann hätte er Toni Kroos nicht zurückgeholt. Das betrifft natürlich mindestens im gleichen Ausmaß seine Rolle für das Mannschaftsgefüge. Und man hat ja gesehen, die Generation, die da jetzt ist, die ein sehr, sehr guter Unterbau, sagen wir mal, ist, die Generation Gündogan, Kimmich, Rüdiger, weiß ich nicht, wer da alles noch dazugehört, die hatte mit dem Führen schon das eine oder andere Problem und das hat schon sehr, 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 sehr schwer auf ihren Schultern gelastet. Und jetzt gehen wir eben zurück vor den März und dann müssen wir gucken, ob es dann wirklich auch in dieser Hinsicht wieder zurück auf das alte Niveau kommt. Allerdings hat dieses Turnier, glaube ich, auch eins gelehrt oder das, was Julian Nagelsmann gemacht hat. Wir können natürlich und müssen natürlich von Aufbau sprechen und es ist natürlich ideal, wenn man 2 Jahre Zeit hat, eine Mannschaft einzuspielen, aufzubauen und so weiter und so fort. Im Endeffekt aber musst du vor dem Turnier gucken, wo sind wir, wo stehen wir, was brauchen wir. Und wenn du dann zur Not alles einfach nochmal umwirfst, weil du denkst, wir müssen jetzt einen ganz anderen Plan verfolgen, dann ist das so. Und dann kannst du auch die 2 Jahre Aufbau in die Tonne kloppen. Und das hat er jetzt gemacht, den Mut hat er zu Recht gehabt. Da wurde er für belohnt. Und ich denke, er hat jetzt schon einen Wunsch, bestimmte Spieler aufzubauen, bestimmte Spieler nach vorne zu stellen. Das hat Jogi Löw auch schon teilweise gemacht. Er hat junge Spieler spielen lassen und dann irgendwann hat er dann wieder die Alten spielen lassen, wenn es Richtung EM ging oder WM ging. Ich bin gespannt, ob das jetzt schon Richtung USA geht oder ob er dann doch wieder die Älteren braucht. Und wenn es die Älteren sind, dann bin ich eben gespannt, ob dieses Generation es dann im Führen, im vorrangigen Führen, besser macht als zuletzt.
Was sonst noch so los ist?
Brauchen wir nach dieser EM auch noch mal eine Neujustierung des VAR?
Endloses Thema, VAR.
Endloses Thema.
Ja. Ja, wir brauchen einfach nur eine neue Handregel, eine ganz einfache Handregel. Und also man muss ja mal sagen, wir können uns jetzt tot diskutieren über diese Situation gegen Spanien. Aber ich persönlich muss sagen, das ist eine Situation, natürlich, man argumentiert dann, den Elfer hat es in so vielen Situationen schon gegeben, zu Recht. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du dich benachteiligt fühlst. Aber eigentlich als Fan oder als Sportler will ich durch so eine Situation nicht gewinnen. Weil er versucht, den Arm reinzuziehen, er wird angeschossen.
Doch,
in einem Spiel, das 120 Minuten läuft, will ich nicht durch so eine glückliche Aktion gewinnen. Noch viel weniger natürlich verlieren. Aber ich würde mich freuen, wenn einfach in der Regel steht, das ist kein Handelfmeter, weil das für mich nicht im Sinne des Fußballs ist. Und dann wird er eben aber auch nie gegeben. Und dann muss auch keiner eben drüber diskutieren und sich benachteiligt fühlen, weil es ihn eben schon 100 Mal in anderen Fällen gegeben hat. Beim VAR hat mich eher gewundert, dass wir da doch relativ wenig Aufregung hatten. Wir hatten zwar schon ein paar Eingriffe, aber also das war ja meistens soweit in Ordnung. Es hat jetzt auch nicht so ganz furchtbar lange gedauert. Das fand ich jetzt sogar tendenziell eher gut bei diesem Turnier.
Aber die größte Rolle hat der Fahrer kurioserweise gespielt, wenn die deutsche Mannschaft beteiligt war. Gegen Dänemark 2-mal zum Nutzen und gegen Spanien 1-mal zum Nachteil. Irgendwie haben wir Deutschen eine besondere Verbindung zum Videobeweis, habe ich den Eindruck. Und der Schiedsrichter Taylor, ich habe das vorige Woche bei Günther Klein hier gesagt, kommt aus der Premier League. Dort weigert man sich ja fast als Schiedsrichter, sich überstimmen zu lassen. Das ist Majestätsbeleidigung, wenn man das nicht selbst gesehen hat. Und deswegen war er überzeugt, das ist kein Hand, weil er hat es ja gesehen, er braucht ja auch keine technische Hilfe. Wir sind es halt nur nicht gewohnt, dass ein Schiedsrichter so entscheidet. Und irgendwie ist auch das inkonsequent. Wann wird der Videobeweis genutzt, wann nicht? Und da, wir haben Schiedsrichter aus allen Herren Ländern, aber mir fehlt da einfach eine klare Linie, so wie du es richtig ausgeschmückt hast, Holger. Sowohl bei der Handregel wie auch bei der Anwendung des VAR. Es wird ein ewiges Ärgernis bleiben. Deswegen frage ich mich schon, manchmal brauchen wir den VAR überhaupt, wenn er sowieso nicht den Ärger beseitigt, sondern nur anders verlagert.
Also ich würde sogar jetzt, wo wir diese technischen Hilfsmittel haben, überlegen, auch wenn das in dem Fall auch zum deutschen Nachteil gewesen wäre, überlegen, dass man vielleicht nochmal an die Abseitsregel rangeht. Also man hat natürlich jetzt überlegt und hat gesagt, okay, das ist eigentlich klar, Abseits ist Abseits, aber wenn da nur einer mit einem großen C drin steht und wenn der irgendwie 40 statt 46 Schuhgröße hat, dann steht er eben nicht drin, dann ist das, glaube ich, auch nicht so im Sinne des Fußballs. Vor allem, wenn du überlegst, dass du dieses Bild dann trotzdem immer aus einer Bewegung heraus machst. Und wir haben ja zum Beispiel bei der Torlinie, haben wir zum Beispiel die Regel, der Ball muss eben mit vollem Umfang hinter der Linie sein und nicht ein bisschen dahinter sein. Und natürlich muss man beim Abseits klare Regeln setzen, aber dass man da vielleicht sagt, er muss mit beiden Füßen drinstehen oder mit einem ausgestreckten Bein oder was weiß ich was, weil diese halben Zentimeter, und das soll der entscheidende Vorteil zum Tor gewesen sein, das finde ich grundsätzlich auch befremdlich, weil im Sinn des Fußballs ist das auch nicht, dass du sagst, wir gucken jetzt genau nach. Der Sinn ist von Abseits, du sollst ja keinen unlauteren Vorteil erschleichen. Und das haben die Dänen nicht gemacht in dieser Situation und auch viele andere in anderen Situationen nicht, auch wenn das Bild dann vermeintlich bei 0,1 Millimetern eindeutig ist.
War das für England gestern Elfmeter aus eurer Sicht? Die Situation mit Harry Kane?
Der Schiedsrichter hat gepfiffen, also muss es Elfmeter gewesen sein.
Ja, es wird ja unterschiedlich diskutiert. Einige Deutsche sagen, auch der Schiri-Experte in der ARD hat gesagt, ja, klarer Elfmeter. Die englischen Kollegen, Gary Lineker, hat sich kaputt gelacht.
Ja, klar, der lacht sich immer kaputt, der will auch ein bisschen witzig sein. Ich sag mal so, in dem Fall hat der Zweier doch alles richtig gemacht als deutscher Schiedsrichter. Er hat es ja zuerst gar nicht als faul gesehen, ist dann darauf aufmerksam gemacht worden, ist nach draußen gelaufen, hat sich das am Monitor angeguckt. So, und jetzt traue ich ihm zu, dass er ein handelsübliches Foul von einem strafwürdigen Foul unterscheiden kann. Da verlasse ich mich jetzt einfach darauf, dass, wenn er rausgeht, er das sieht. Wenn er das nicht getan hätte, dann finde ich, ist die Diskussion eröffnet. Aber die wissen schon, was ein Foul ist und was er nicht Foul ist. Deswegen vertraue ich da, das wird ein Foul gewesen sein. Und ich habe es auch nicht sofort gesehen. Als ich dann die Zeitlupe im Fernsehen gesehen habe, habe ich auch so spontan gesagt, natürlich ist das ein Foul. Er trifft ihn voll. Ich habe auch eine Nahaufnahme von Getty Images gesehen. Da sieht man genau, wie er den Fuß wegdricht. War das jetzt spielentscheidend? Keine Ahnung, aber es war halt ein Foul. Punkt. Und dann ist es Elfmeter, wenn es im Strafraum ist.
Also ich finde fast, dass es, also für einen Foul ist es eine erstaunlich offene Situation. Ich finde tendenziell, dass es keiner ist, weil Kane ja abschließen kann, weil er die Aktion zum Tor hat, bevor er getroffen wird. Aber natürlich, alleine schon, wie der Abwehrspieler hingeht und wie er ihn trifft, ist er schlicht und ergreifend selbst schuld, dass man das so auslegen kann. Und dann ist es im Endeffekt auch völlig okay.
gestreckte Sohle voraus und dann auf den Fuß. Glaubt ihr, dass das Finale am Ende vom VAR entschieden wird? Hoffentlich nicht.
Ach, jetzt kommst du mit der Glaskugel. Ich hab's geahnt. Dann sag doch, dass du Glaskugel wieder haben möchtest.
Nein, ich
das kann man doch jetzt
es,
gar nicht sagen, es. Ob der VAR das entscheiden wird. Kommt doch, wenn's 3-0 steht, ist der VAR völlig uninteressant. Ah, Mensch, Malte, das sind.
Nein, aber bei einer ganz engen Kiste. Habt ihr Angst davor?
Angst habe ich vom Weltkrieg, aber doch nicht davon, ob der VAR da im Berliner Olympiastadion sich zu Wort meldet oder so.
Solange Deutschland nicht dabei ist, könnten wir solche Diskussionen ja etwas gelassener betrachten. Also kein Wembley-Tor 2-0. Aber ich glaube, dass er es deshalb nicht tut, weil es tatsächlich vielleicht 2 oder 3-0 für Spanien ausgeht.
Pitt, hältst du dagegen?
Oder sagst ich glaube, dass die Engländer 2-1 gewinnen.
Das wäre auch mein Tipp gewesen. Mein Sohn hat 2-1 für England gedacht.
Das siehst du, der hat Ahnung vom Fußball, ne?
Ja, mehr als ich.
Holger hat noch einen weiten Weg vor sich, das merke ich schon hier.
Ich habe vorm Turnier auf England getippt, aber wie gesagt, ich habe
stimmt, du warst das der mit den Lottozahlen, ich vergaß es.
Ich habe meine Meinung
im September schon gewusst oder so.
Wunderbar, super.
Dann sage ich vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Und ein schönes EM-Finale.
Dankeschön.
Ihr werdet es sicher beide verfolgen. Pitt ist im Stadion.
Ich werde versuchen, ins Stadion zu kommen, ja.
Und Holger am Fernseher.
Am Fernseher, genau. Oder vielleicht, weiß ich nicht, auf einer Fanzone. Vielleicht fällt mir noch was Schönes ein.
Wird das bei dir live übertragen in Bergedorf, Malte? Oder musst du zeitversetzt wieder gucken?
In meinem Fernseher wird es halbwegs live übertragen. Wir gucken über Satellit. Von daher, wenn es kein Gewitter gibt, wird das sogar live sein als mit dem Stream.
Ja, das ist schlimm. Wir haben jetzt Internet-TV und tatsächlich beim Tor gegen Spanien, beim 1:1, hörte ich von einem Fest in der Nachbarschaft, wo sie 20 Leute im Garten hatten, hörte ich Jubel und der Ball war noch vorm deutschen Tor und dann ist das vor, ich glaube, anderthalb Minuten später gefallen. Und in so einem extremen Fall war das schon unangenehm.
Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir alle zur gleichen Zeit irgendwie wissen, wie es ausgeht und keiner irgendeinen Vorteil oder einen Nachteil davon hat. Vielen Dank für heute.
Danke.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.